Am Abend jenes Tages sagte Jesus zu seinen Jüngern, wir wollen ans andere Ufer fahren. Sie schickten die Menge nach Hause, stiegen in das Boot, in dem Jesus bereits war, und fuhren mit ihm ab. Einige andere Boote begleiteten sie. Plötzlich brach ein heftiger Sturm los. Die Wellen schlugen ins Boot und es begann sich mit Wasser zu füllen. Jesus aber schlief im hinteren Teil des Bootes auf einem Kissen. Die Jünger weckten ihn und schrien, Meister, macht es dir nichts aus, dass wir umkommen. Jesus stand auf, wies den Wind in seine Schranken und befahl dem See, schweig, sei still. Da legte sich der Wind und es trat eine große Stille ein. Ich bin immer fasziniert von dieser Geschichte. Irgendwie hat mich das immer gepackt, so wenn ich beim Bibellesen auf die Sturmstillung gestoßen bin. Wenn ich Jesus begegnet bin als einem Sturmstiller, als dem Unwetterbändiger, als dem, wo dem Wind und den Wellen gebietet und es wird still. Immer wenn ich das gelesen habe, hat mich das beeindruckt. Und man kann oft auf das stoßen beim Lesen von der Bibel, weil die Geschichte kommt dreimal vor im Neuen Testament. Alle drei ersten Evangelien, Matthäus, Markus und Lukas, berichten von dieser Episode, von der Stillung vom Sturm. Offensichtlich hat das schon damals der erste Jünger und der erste Generation von Nachfolgern von Jesus mächtig Eindruck gemacht. Und wir finden die Geschichte in drei verschiedenen Versionen. Ist ja auch eine krasse Story. Stellt euch das mal vor. Jesus verbringt den ganzen Tag mit seinen Jünger und mit einer ganzen Menge von Menschen, heisst es, Leute, die er geheilt hat, Leute, die verzweifelt gewesen sind und er hat sie aufgerichtet, Leute, die keine Hoffnung mehr hatten und er hat ihnen das Evangelium verkündigt. Er ist den ganzen Tag unterwegs und dann irgendwann macht er sich auf und steigt in ein Boot und die Jünger wollen sich natürlich von Jesus nicht abhängen lassen und gehen auch mit ihm aufs Boot. Und dann heisst es plötzlich, in allen drei Bericht, wo wir haben von dieser Sturmstillung, heisst plötzlich, völlig unerwartet, völlig überraschend für die Jünger, bricht ein Sturm los, bricht ein Unwetter aus. Der Markus, Evangelist Markus, sagt, das Boot hat sich angefangen mit Wasser zu füllen. Der Matthäus ist noch ein bisschen dramatischer, wenn er schreibt, das Boot ist von den Wellen fast begraben worden. Und der Lukas macht quasi versicherungstechnische Risikoanalyse. Er schreibt, in seinem Bericht von der Sturmstillung schreibt er ganz locker, alle im Boot sind in grosse Gefahr geraten. Oder? Und ich weiss nicht, ob du schon mal auf dem Meer in ein Unwetter gekommen bist. Gell? Wir sind als Schweizer, wir sind ja so Festlandpiraten, oder? Wir haben, die meisten haben nicht so viel Ahnung von Schiff und von Meer und von Unwetter. Ich bin vielleicht mal irgendwie auf einer Mallorca-Reise oder so, habe ich eine Inselrundfahrt gemacht in einem Boot oder für einen Tauchtrip bin ich vielleicht mal mit einem Bötchen ein bisschen rausgefahren. Und immer dann, wenn es nur ein bisschen gewindet hat, dann ist es mir schon irgendwie flau geworden im Magen und ich habe geschaut, auf welcher Seite, dass ich über die Reling hängen könnte, um mein Mittagessen dem Planet wieder zurückzuschenken. Oder? Aber versteht ihr, diese Geschichte hier, da handelt es sich nicht um so wasserscheuche Festlandtypen, sondern da handelt es sich um meereserprobte Fischer, die da mit Jesus auf dem See sind. Da handelt es sich mehrheitlich um Leute, die buchstäblich ihr Leben im Schiff, ihr Leben auf dem Meer, auf dem Wasser verbracht haben. Und wenn die schreiben, es ist ein heftiges Unwetter aufgezogen, wenn die schreiben, wir sind in Lebensgefahr geraten, versteht ihr? Wenn der Petrus als Fischer anfängt hyperventilieren, dann wissen wir, da ist etwas abgegangen auf dem See, da ist der Teufel los gewesen in dem Sturm. Und entsprechend überraschend ist es, Und eigentlich auch so fast ein bisschen humorvoll, gell? Wenn es dann heisst, dass Jesus mitten in dem Sturm im hinteren Teil vom Schiff am Füßeln ist. Jesus hat sich dort eingerichtet. Und das heisst zumindest bei Markus, ich finde so Detail, liebe ich an diesen biblischen Text. Oder bei Markus heisst es noch, er hat auf einem Küssi geschlafen. So kennen ihr die Touristen, die überall hin so ihr eigenes Kopfküssi mitnehmen. Es könnte ja sein, dass man mal nein, nicht gut schlaft. Und dann, Jesus hat da sein Kopfküssi mitgebracht, gell? Und hat sich hinten im Bötli gemütlich gemacht. Und er ist am Füßeln. Und die Jünger sind in Todesgefahr und in Todesängst und dann platzt irgendwann der Kragen. Die denken, ja, also so haben wir sicher nicht wollen enden. Und darum wecken sie Jesus. Und wieder wie Markus einzigartig vorwurfsvoll formuliert, oder? Die Jünger wecken Jesus und sagen, Meister, macht es dir eigentlich gar nicht aus, dass wir da umkommen? Also wir käpseln da fast weg, oder? Wir machen fast das Gipfeli und du bist am Füßeln hinten im Bötli, oder? Jetzt wäre doch Zeit für dich, zum etwas zu machen. Jesus, mit anderen Worten, sie sagen, Jesus, jetzt lass dir aber wirklich etwas einfallen. Und Jesus lässt sich etwas einfallen. Tatsächlich steht Jesus auf an dieser Stelle und die Erzählung von dieser Geschichte verlangsamt an dem Punkt, die allen drei bricht. Und es wird wie Schritt für Schritt, wie gesagt, was Jesus jetzt macht, er steht auf und er spricht den Sturm selber an. Er redet zum Wind und zu den Wellen. Bis still. Und der Sturm kocht. Alle drei Evangelisten berichten das ganz knapp, aber sehr ehrfürchtig, was dann passiert. Da hat sich der Sturm geleitet. Und es ist ganz still geworden. Wo in deinem Leben könntest du so ein Machtwort vom Sturmstiller Jesus gut brauchen? Wo in deinem Leben ist vielleicht das Unwetter ausgebrochen? Wo in deinem Leben sind Sachen ins Wanken geraten? Und du könntest den Jesus brauchen, der aufsteht und ein Wort spricht, und es wird ruhig. Es wird still. Manchmal geraten die Sachen in unserem Leben aus dem Ruder. Versteht ihr? Ich kann mich erinnern an einen wunderschönen Sommerabend, einen heissen Juliabend. Es ist schon einige Jahre her. Und unsere Kinder waren noch kleiner, unsere Tochter war einjährig und unser Sohn entsprechend knapp 3 Jahre alt. Und an diesem Abend hat meine Frau einen Anruf bekommen von Freundinnen und haben gesagt, ja, es ist irgendwie, wir machen da ein spontanes Festchen und komm doch auch mit und so. Und dann schaut mich meine Frau an und ich natürlich, weißt, ganz der moderne Ehemann, oder? Sage, ja, Schatz, das ist doch überhaupt kein Thema. Natürlich kannst du weg heute Abend. Ich schaue für die Sache. Du musst dir keine Sorgen machen. Gang du, geniesst du den Abend mit deinen Freundinnen. Ich habe alles im Griff. Und am Anfang ist auch wirklich alles nach Plan gelaufen. Ich habe den Kindern zu essen gegeben und so. Ich habe sie sogar noch gebettelt. Alle sauber, beide sauber und schmöckig gemacht. Gell? Und dann habe ich sie ins Bett tun. Und dann habe ich sie Tochter aufgelupft. Und dann hat sie irgendwie neben meinem Mann hat sie so ein bisschen gelupset. Und dann habe ich mich erinnert, dass meine Frau gesagt hat, ja, die Lina, unsere Tochter, ist den ganzen Nachmittag schon so ein bisschen bleich und reduziert gewesen. Aber da ist mir gerade ein paar Sekunden zu spät in den Sinn gekommen. Wie wenn ich sie so auflupfe, da ergüsst sich ein Schwall von Erbrochenem über meinen Kopf und an meinen Kleider, runter aufs Bett, auf den Boden, es spritzt vom Boden zurück an die Wände und zurück an unseren Sohn dran, der schockiert daneben steht und nicht weiss, was ihm passiert. Ich sage jetzt das einmal, ich habe dort herausgefunden, und das ist auch ein Tipp für alle angehenden Eltern. Die Flughöhe hat eine direkte Auswirkung auf den Streuradius. Darum, wenn es deinem Kind schlecht wird, nicht auflupfen. Du kannst es an den Füßen ins Bad schleifen oder so, aber lupf es nicht auf, oder? Weil je höher du es lupfst, desto mehr spritzt es ab und es spritzt wieder zurück. Und das wird, ich habe unsere Tochter auf den Schultern, raus, sie haben nicht aufgehört mit Brechen. Und ich habe sie zum Bad gezogen oder gedreht und habe eine Spur von der Verwüstung hinter mir hergezogen. Habe sie nochmal, zum zweiten Mal, ins Bad gelegt, unseren Sohn geholt, der völlig neben den Schuhen ist, weil er da auch einiges abbekommen hat. Und ich packe ihn auch, stecke ihn auch nochmal in die Badwanne, mach's das Wasser an und weiss genau, jetzt habe ich ein paar Minuten Zeit, bis unsere Kinder vertrinken, ein paar Minuten Zeit, um das Kinderzimmer wieder sauber zu machen. Ich habe mich selber bis auf die Unterhosen frei machen, weil alles voll war, oder? Und stand dann verschwitzt in dem Kinderzimmer und putzt das Zeug und sortiere alle Spielsachen, zwei Häufchen kontaminiert, nicht kontaminiert, oder? Und bin da das Zeug am Teppich am zusammenrollen und irgendwann stand ich schwungvoll auf und ich musste das Fenster aufdrehen, weil es hat so gestunken in dem Raum. Das Fenster musste aufdrehen und ich stand schwungvoll auf und ich ramme meinen Hinterkopf gegen die Ecke von so einem Metallfensterrahmen, der offen war. Und ich merke, wie es mir so schwindelig wird. Ich muss mich abstützen am Schrank und denke, nein, jetzt, also wenn ich, jetzt darf ich nicht umgehen, unsere Kinder sind in der Badewanne und das Wasser läuft ein. Und ich denke, oh, das ist nicht gut. Ich laufe zurück ins Badzimmer. Unsere beiden Kinder schauen mich aus der Badewanne. Schaue mich an mit so riesigen Augen, oder? Und ich schaue in den Spiegel und ich sehe in dem Spiegel, ich sehe einen Mann in seinen Unterhosen, der in den letzten 10 Minuten etwa 10 Jahre älter geworden ist. Und das Blut läuft ihm in verschiedenen Strömen vom Kopf aber über die Brille, tropft auf den Boden. Und in dem Moment habe ich mein Vaterstolz war wie aufgebraucht. Ich habe dann mein Handy gesucht und verzweifelt die Nummer von meiner Frau gewählt. Und gesagt, Schatz, komm sofort heim und geh nie mehr fort. Und sie ist heimgekommen und alles ist wieder gut geworden. Aber versteht ihr, manchmal laufen die Sachen in unserem Leben aus dem Ruder. Und manchmal kippen Situationen völlig unerwartet ins Chaos über. Und wir verlieren die innere Ruhe und die äußere Ruhe. Und so ein Abend, der in die Hose geht, ist noch eigentlich relativ leicht zu verkraften. Der Abend geht vorbei. Meistens überlebt man das. Irgendwann kommt die Frau heim und alles wird wieder gut. Aber es gibt ja auch Zeiten von unserem Leben, wo viel nachhaltigere Stürme aufbrechen, wo wir in ein Unwetter geworfen werden mit unserem Leben, wo nicht so schnell vorbeigeht. Stürme im Berufsleben zum Beispiel. Wenn wir plötzlich um unseren Job, um unsere Stelle fürchten, wenn wir vielleicht sogar Kündigung im Haus haben, wenn sich jemand muss bewerben und Absagen überkommt, vielleicht jemand, der noch nie einen Job gehabt hat, eine Lehrstelle sucht, Absagen überkommt. Leute, die sich Sorgen machen müssen. Ja, wird das noch etwas mit mir? Ja, wie zahle ich nächstes Jahr die Rechnungen und die Krankenkassenprämie und all das? Und es hält dich zur Nacht wach und du merkst, wie das Schiff ins Schaukeln kommt und du merkst, wie du in einen Sturm geraten bist. In einen beruflichen, in einen existenziellen, in einen finanziellen Sturm. Vielleicht in einen familiären Sturm. Wenn vielleicht nach vielen Ehejahren plötzlich Spannungen zwischen dir und dem Partner auftreten. Und plötzlich wird es schwierig, unerwartet schwierig. Vielleicht sogar erlebt jemand, wie der Partner ihn verlässt. Und du sitzt plötzlich allein an dem Tisch. Und du fühlst dich wie die Jünger in dem Boot, wo die Wellen über ihnen zusammenbrechen. Du bist in einem Sturm, in einem familiären Sturm. Oder wenn die Diagnose von einem Arzt plötzlich ein Hurricane in deinem Leben lostritt. Plötzlich ein Sturm startet, wie du ihn nicht erwartet hättest. Ich habe mehrere Freunde, die das gerade in der jüngsten Zeit erleben müssen. Dass ihre ganze Lebensperspektive durcheinander gewirbelt worden ist. Wie sie Krankheit am eigenen Leib oder in der engsten Familie erlebt haben. Und plötzlich ist nichts mehr selbstverständlich. Plötzlich ist jeder Tag, den du mit der Frau hast, ist ein zerbrechliches Geschenk. Plötzlich wachst du die Nacht auf und machst dir Sorgen über das, was am nächsten Tag könnte kommen. Und dein Leben ist in einen Sturm geworfen, in ein Unwetter geworfen. Manchmal tobt in unserem Leben das Unwetter. Wir sind in dieser Weihnachtsserie, Adventsserie, wo wir uns einstimmen auf das grosse Fest der Christenheit, auf Weihnachten. Und ich weiß nicht, ob du dir das schon mal überlegt hast, aber Weihnachten ist eigentlich ein Fest vom Sturmstiller. Weihnachten ist eigentlich ein Fest vom Unwetterbändiger, ein Fest von dem, wo Wind und Wellen gebietet. Eine der bekanntesten Ankündigungen von Weihnachten. Im Alten Testament haben Propheten ja wie vorausgeschaut und eine Erwartung geschürt, dass einmal der Tag wird kommen, wo Gott unter uns Menschen kommt, wo Gott uns auf Augenhöhe begegnet, wo Gott zmitzt unter uns kommt. Und der Jesaja ist einer von denen, der das am prominentesten angekündigt hat. Und an einer Stelle schaut er wie voraus auf die Zeit. Und er beschreibt, er sagt Folgendes: Denn uns ist ein Kind geboren. Jesaja 9. Ein Sohn ist uns geschenkt. Er wird die Herrschaft übernehmen. Nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedefürst. Friedefürst. Jesus wird schon im Alten Testament als Friedefürst angekündigt. Als der, der den Frieden bringt. Als der, der Ruhe in Sturm bringt. Als der, der das Unwetter bändigt. Und im Neuen Testament wird das immer wieder aufgegriffen und bestärkt. Jesus ist der, der Frieden bringt. Und es wird auch deutlich gemacht, wie Jesus den Frieden bringt oder wo der Frieden ansetzt, wo Jesus zu bieten hat. Und das ist nicht ein Frieden, wie ihn vielleicht die Welt kennt. Es ist nicht ein Frieden, wie man damals kennt hat. Wenn man zur Zeit von Jesus von Frieden geredet hat, dann haben die Leute ans Römische Reich gedacht. An römischen Frieden. Pax Romana war der Slogan. Der römische Frieden, oder? Und der römische Frieden war erkauft mit literweise Blut, gell? Wie der römische Frieden hat so funktioniert. Du unterwirfst all deine Feinde, du entwaffnest sie, du nimmst sie ein. Und indem du quasi das römische Reich über die komplette damals bekannte Welt ausstreckst, hast du einen Frieden geschaffen. So kann man auch Frieden schaffen. Und einige haben genau das von Jesus erwartet, dass Jesus da durchgreift und dass Jesus politisch sein Schwert wetzt und die Römer rausschmeißt und weiss ich was. Aber Jesus hat nicht so einen Frieden gebracht. Er hat sich dem immer widersetzt. Und Jesus hat auch nicht einfach den Frieden gebracht, den man vielleicht durch geschickte Verhandlungen kann erreichen. Jesus war nicht einfach nur ein besonders begabter Diplomat, der verstrittene Parteien an einen Tisch gebracht hat und dann einen weisen Kompromiss findet. Es ist nichts falsch an dem. Aber Jesus, der Frieden, den Jesus bringt, hat nicht an dieser Stelle angesetzt. Der Frieden, den Jesus bringt, fährt zutiefst in uns drinnen an, in der Untiefe von unserer Seele, in den Unwetter von unserem Herz, setzt der Frieden an, den Jesus schenkt, und der strahlt aus in unsere Beziehungen und der strahlt aus in unsere Gesellschaft. Das bleibt nicht bei uns, das hat Auswirkungen auf unser Umfeld, aber das setzt an, zutiefst in uns drinnen. Und ihr Lieben, ich habe das Gefühl, das ist der Frieden, den wir verzweifelt nötig haben. Das ist der Frieden, den ich dringend brauche. Ich habe vor wenigen Wochen einen Freund von mir besucht und seine Familie in Bern. Ich habe mich mega gefreut, um ihn zu treffen. Und er hat sich auch gefreut, offensichtlich, weil er hat immer, schon am Morgen, als ich ankam, hat er gesagt: Los Manuel, super bist du da. Ich habe dann ein paar ganz feine Fleischchen gekauft und die werfen wir am Mittag auf den Grill. Oder? Und den ganzen Morgen hat er immer wieder angefangen mit diesen Fleischchen, mit dem, wo er heute Mittag, da wirst du dann satt, musst dann schauen, da essen wir dann feines Mittag auf dem Grill und so. Und dann, wo der Mittag kam, da ist er dann in der Terrasse verschwunden und hat mir vorher noch seine Platte gezeigt mit dem Fleisch, gell? Ist verschwunden und dann kommt er nach wenigen Minuten kommt er wieder zurück und sagt, ja, jetzt ist gerade der grösste Albtraum von jedem Grilleur eingetroffen. Mir ist das Grillgas ausgegangen und ich habe keine Ersatzflasche dabei, oder? Und ich habe mich dann an dieser Stelle, ich habe mich schon mal stellvertretend für ihn mal aufgeregt, so ein bisschen prophylaktisch, gell? Weil ich habe quasi das lauwarme Fleisch gesehen vertrocknen auf dem Grill und denke, das darf ja nicht wahr sein. Und er geht und sagt, ja, ich bin 15, 20 Minuten wieder zurück, ich gehe rasch eine neue Grillflasche kaufen, eine neue Gasflasche. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehabt hast, dass die Ruhe von jemand anderem dir wie selber einen Spiegel vorhaltet. Und du dich fragst, was ist eigentlich los mit mir? Ich habe gedacht, ja, ich hätte mich gerade mindestens vierfach aufgeregt. Ich hätte mich aufgeregt über die saublöde Grillgasflasche, die genau jetzt, wo Besuch da ist und wo man feines Fleisch gekauft hat, muss der Geist aufgeben. Gell? Ich hätte mich aufgeregt über mich selber, weil ich zu knauserig war, bis letztes Mal an der Tankstelle, um gerade zwei Flaschen zu kaufen und jetzt keine Ersatzflasche daheim habe. Ich wäre sauer gewesen auf Gott, weil er die Not nicht zum Anlass genommen hat für ein Vermehrungswunder und das Grillgas selber aufgefüllt hat, oder? Und ich wäre wahrscheinlich noch verrückt auf das blöde Fleisch, das mich aus dem Grill so lauwarm halb durchgekocht angrinset, oder? Ich habe mich aufgeregt und er geht einfach und holt eine neue Flasche. Dann haben wir mit Verspätung halt, haben wir dann zu Mittag gegessen, das war immer noch fein gewesen. Und nach dem Mittagessen haben wir Kaffee gemacht. Er hat da in so grossen Tassen Latte Macchiato mit Schäumchen und so alles parat. Dann sind wir angesessen im Sofa und so. Er hat den Kaffee auf seine Sofalehne gelegt. Es hat ein bisschen kriminell ausgesehen. Und dann hat er ausgeholt, um etwas zu erzählen. Und bam! Und dann fliegt die Tasse mit dem Kaffee weit, im weiten Bogen auf den Boden, versplittert in tausend Stückchen. Und er redet mit mir. Und während dem Schwätzen läuft er zu der Küche rüber, holt ein Lümpli und fängt an, während dem Reden fängt er an, den Kaffee aufputzen und die Scherben in so eine Schelle rein, in eine Schüssel rein sammeln. Und dann läuft er zurück und schwätzt mit mir und lässt sich einen neuen Kaffee raus. Und das hat mich schon sehr irritiert. Aber krass war dann, als wir heimfahren wollten. Es war spät am Abend. Etwa 10 Uhr oder so, und ich wollte einen bestimmten Zug verwischen von Bern auf Basel, eine besonders schnelle Verbindung, und habe gesagt, schau, diesen Zug will ich haben. Und dann sind wir relativ knapp bei ihm daheim abgefahren, mit dem Auto zum Bahnhof gefahren, kurz vor dem Bahnhof. Wir hatten noch etwa 5 Minuten gehabt, bis mein Zug abgefahren wäre. Wir sind immer noch im Auto, kurz vor dem Bahnhof, haben wir müssen links abbiegen zum Bahnhof, sind eingespurt und dann steht ein Auto vor uns am Rotlicht. Oder ein Auto. Es wird grün, das Auto bewegt sich nicht. Gell? Ich komme Krisen über. Da werde ich so etwas von grantig. Gell? Der fährt das Auto nicht weg. Und ich sage, hey, Bruder, wir kommen zu spät. Ich verpasse den Zug weg dieser wegen dem Schnarchzapfen, der da vorne, das ist doch einfach unmöglich, das gibt es. Nein, das reicht dir schon, musst schauen. Das reicht dir schon. Und ich sage, ja, die Ruhe, die du zusammen... Es ist grün geworden, es wird wieder rot. Und das Auto ist nicht abgefahren. Wir haben eine komplette Grünphase verdudelt, oder? Und ich bin auf Siedetemperatur gewesen. Ich wäre schon lange mit den Füßen auf der Hupe gestanden. Ich habe gesagt, wenn der jetzt nicht abfährt, dann fängt mir das Füdli an zu reden, oder? Ich bin komplett durchgekäpselt und er in einer Ruhe. Das geht lang. Dann ist wieder grün geworden und das Auto fährt immer noch nicht ab. Und irgendwann, kurz bevor, wenn es zweimal, ich glaube wirklich, ich hätte einen Herzinfarkt gehabt, wenn es zweimal rot, aber kurz bevor es zweimal rot wird, fährt er dann so rechts an dem Auto vorbei und ich starre in das Auto rein, gell? Ich starre dort rein und schaue, wer sitzt da am Steuer. Ich sage euch jetzt nicht, ob es sich um einen Mann oder eine Frau gehandelt hat. Ich sage nur, sie hat offenbar das Gas nicht gefunden, oder? jedenfalls, Wir fahren zu dem Bahnhof. Wir fahren im Bahnhofparking rein. Wir finden den Parkplatz. Wir laufen zu dem Gleis. Wir finden das richtige Gleis. Wir tun uns ordentlich verabschieden. Ich steige in den Zug ein. Ich finde einen freien Platz und habe noch eine Minute zum Warten, bis der Zug abfährt. Und das ist eine lange Minute geworden für mich. Weil ich habe mich, als ich dann dort so mit Puls 300 angesessen bin, oder, habe ich mich gefragt, warum rege ich mich eigentlich immer so gottserbärmlich auf? Was ist eigentlich los mit mir? Es hat ja gelangt. Wie er gesagt hat, es langt schon. Und es hat ja gelangt. Warum rege ich mich? Was ist eigentlich los? Und man könnte natürlich sagen, ja gut, wir haben unterschiedliches Temperament. Ich bin eher ein Hitzkopf, gell? Ich bin leidenschaftlich in alle Richtungen, oder? Das kann auch mal schief gehen, oder? Und er ist die Ruhe in Person. Man könnte natürlich auch sagen, ja, die kantonale Herkunft noch ins Feld führen und sagen, er ist ein Berner, das hilft natürlich schon auch, wenn man will Ruhe bewahren. Aber am Schluss vom Tag habe ich mich gleich fragen, warum rege ich mich so auf? Was ist eigentlich los? Und ich habe gemerkt, dass die Reizbarkeit von mir vielleicht tiefer geht, als es mir lieb ist. Ich habe mir eingestehen, dass vielleicht der Friedefürst Jesus in meinem Leben, in meinem Herz noch nicht genug willkommen geheißen worden ist. Dass vielleicht der Friedefürst bei mir in meiner Seele noch nicht genug hat können Koffer auspacken und sich ausbreiten. Und dass da irgendeine Unruhe in mir drin ist, vielleicht auch eine Unzufriedenheit, ein Unwetter in meinem Leben, das sich auswirkt, dass ich in die Luft gehe bei solchen Sachen. Der Paulus sagt an einer Stelle im Epheserbrief, und da geht es um den Zusammenhang, es geht um Spannungen zwischen Heidenchristen und Judenchristen. Und da macht der Paulus ein ganz knappes Statement, einen bemerkenswerten Satz. Er sagt, denn er ist unser Frieden. Er redet von Jesus. Und er sagt, Jesus ist unser Frieden. Das ist eine bemerkenswerte Zuspitzung von dieser Verheißung von Jesaja. Der Jesaja sagt, es wird ein Friedenfürst kommen. Es wird einer kommen, der den Frieden bringt. Und der Paulus macht an dieser Stelle deutlich, der bringt nicht nur den Frieden, der ist unser Frieden. In Person. Jesus, Gegenwart von Jesus in Person ist unser Frieden. Wie muss man sich das vorstellen? Wie funktioniert so etwas? Wie kann jemand als Person unseren Frieden sein? Ich denke, es funktioniert vielleicht so ähnlich, wie auch die Gegenwart von einer Person im zwischenmenschlichen Bereich, im ganz normalen zwischenmenschlichen Bereich, unsere Seele kann zur Ruhe bringen. Das kennen alle, mindestens alle, die Eltern sind. Wenn ein Kind Nacht einen Albtraum hat und die wildesten Gedanken und die wüstesten Ideen in dem Kinderkopf umspinnen und das Kind schreit oder ruft nach einem. Wenn man zum Kind geht oder wenn man das Kind bei sich selber unter die Decke nimmt, beruhigt sich es innerhalb von wenigen Sekunden oder von wenigen Minuten. Irgendwie ist Dunkelheit nicht gleich dunkel, wenn man bei Mami oder beim Papi unter der Decke steckt. Es ist jemand da, der einem kompromisslos liebt. Es ist jemand da, der es gut mit einem meint, der für einem einsteht. Und ich glaube, das gilt nicht nur für Kinder, die natürlich ein Urvertrauen in ihre Eltern mitbringen und wo manchmal auch die Möglichkeiten der Eltern weit überschätzen. Aber das gilt nicht nur für Kinder, sondern das gilt auch für Erwachsene. Das gibt es auch unter Erwachsene, das Gegenwart von jemandem, der dich kennt und der dich liebt und wo du nichts vormachen musst. Das Gegenwart von so jemandem, deine Seele zur Ruhe bringt. Ein Freund, wo du weißt von ihm, dass er dich nicht hängen lässt. Dass er durch dick und dünn zu dir haltet. Ein Partner, der sich kompromisslos auf deine Seite stellt. Schon Gegenwart von einem Mensch, versteht ihr? Schon Gegenwart von einem Mensch kann unsere Seele zur Ruhe bringen. Und ich glaube, da ist ein Geheimnis in dem Bekenntnis von Paulus. Er ist unser Frieden, Gegenwart von dem Gott. wo uns in Jesus begegnet, die Gegenwart von dem Jesus in unserem Leben, wo uns über alles liebt, wo sich kompromisslos auf unsere Seite stellt, wo uns nicht von der Seite weicht, die Gegenwart von dem Jesus kann unser Herz zur Ruhe bringen. Weil Dunkelheit ist nicht gleich dunkel, wenn der Jesus bei uns mit ins Boot steigt. Und der Schmerz ist nicht gleich durchdringend, wenn der Jesus mit uns unter der gleichen Decke steckt. Und Verzweiflung ist nicht gleich bodenlos, wenn der Jesus sich auf unsere Seite schlägt und uns verspricht, dass er uns beisteht. Und ich glaube, das ist der Grund, warum die Geschichte der Sturmstillung in allen drei Versionen, die wir haben, in allen drei Evangelien, zugespitzt wird auf eine Herausforderung, Jesus zu vertrauen, auf eine Herausforderung, der Gegenwart von dem Jesus in unserem Leben zu vertrauen. In allen drei Versionen von dieser Geschichte endet die Geschichte mit diesen Worten. Ich lese es euch nach dem Markus. Jesus ist aufgestanden und hat den Wind in die Schranken gewiesen. Das haben wir schon gesehen. Er hat im See befohlen, schwieg, sei still. Dann leitet sich der Wind und es tritt eine grosse Stille ein. Und dann sagt Jesus zu den Jüngern, warum habt ihr so Angst? Habt ihr immer noch keinen Glauben? Habt ihr immer noch keinen Glauben? Jesus, versteht ihr, Jesus fordert seine Nachfolgerinnen und Nachfolger raus. Anhand der Sturmstillung. Er fordert sie raus, ihm zu vertrauen in den Sturm vom Leben. Er fordert sie raus, einem Sturmstiller zu vertrauen, der mit ihnen im Boot sitzt. Darauf zu vertrauen, versteht ihr? Ich glaube, das heisst mindestens zweierlei. Das eine heisst sicher, darauf zu vertrauen, dass, wenn Jesus bei dir im Boot sitzt, dass die Möglichkeiten von dem Jesus in den Stürmen von deinem Leben deine eigenen Möglichkeiten übersteigen. Dass es einen Unterschied macht, wenn der Sturmstiller bei dir im Boot sitzt. Auf das zu vertrauen. Und lass uns das festhalten, auch als Nachfolger von Jesus im 21. Jahrhundert. Lass uns das festhalten, dass es immer noch einen Unterschied macht. Als Jesus mit uns im Boot sitzt. Lass uns das festhalten für berufliche Stürme in unserem Leben. Dass Jesus dir kann Türen öffnen in deinem Leben. Dass Jesus dich kann versorgen. Dass Jesus dich kann führen und sich an deine Seite stellen auf eine Art und Weise, wie du es nicht gedacht hättest. Dass Jesus dir kann Türen auftun, wo du selber nicht könntest aufstossen. Lass uns damit rechnen, dass Jesus in diesen beruflichen Stürmen von deinem Leben kann aufstehen und ein Wort sprechen. Lass uns darauf vertrauen, dass Jesus in den familiären Stürmen von deinem Leben, in den Beziehungsstürmen, kann aufstehen und ein Wort sprechen. Dass er kann Raum schaffen zur Versöhnung, Raum schaffen zur Wiederherstellung. Dass er zerrüttete Beziehungen, dass er kann neue Liebe wecken, neue Bereitschaft zur Vergebung. Lass uns vertrauen für gesundheitliche Stürme und Unwetter in unserem Leben. Dass Jesus einen Unterschied macht. Versteht ihr, dass wenn der Sturmstiller in diesen Stürmen drinnen in unserem Boot sitzt, dass er kann ein Wort von der Heilung sprechen, ein Wort von der Wiederherstellung, wo medizinische Prognosen und psychiatrische Diagnosen überholt. Lass uns auf das vertrauen. Gegenwart vom Sturmstiller in unserem Leben. Aber ich glaube, es heisst auch noch etwas mehr. Dass wir der Gegenwart vom Sturmstiller vertrauen können, wenn sich ein Unwetter nicht gerade verzieht. Dass auch dann, wenn die Sachen shaky bleiben, wenn das Boot gewackelt und das Wasser reinläuft, dass wir auch dann an der Gegenwart von dem Jesus festhalten. Die Jünger haben das erlebt später. Versteht ihr, die Leute, die Jünger, die mit Jesus da im Boot gesessen sind und die erlebt haben, wie Jesus den Sturm auf eine mächtige Art und Weise gestillt hat. Die Jünger sind nachher ausgezogen im Auftrag von Jesus und haben auf der ganzen Welt von Jesus erzählt. Und wir lesen in der Apostelgeschichte nachher von unzähligen Stürmen, wo sie drin geraten sind. Buchstäbliche Stürme unterwegs im Schiff, aber auch sinnbildliche Stürme. Angriff, äußere Angriff, massive Angriff, die sie erlebt haben. Und innere Anfechtungen, wo der Paulus davon schreibt in seinen Briefen oder der Petrus. Und die Jünger haben die Stürme erlebt und nicht alle haben sich einfach so schnell in Wohlgefallen aufgelöst. Manche haben sie begleitet. Und sie haben offenbar gelernt, der Gegenwart von dem Sturm stiller zu vertrauen. Auch dann, wenn sich das Unwetter nicht gerade verzieht. Und sie haben daran festgehalten, dass egal wie hoch die Wellen schlagen in unserem Leben, egal wie fest das Schiff gewackelt, egal wie viel Wasser schon in das Boot eingelaufen ist, der Sturm wird nicht das letzte Wort haben in deinem Leben. Er wird nicht das letzte Wort haben. Das letzte Wort hat der Sturm stiller. Das letzte Wort hat Jesus selber, wo dir eine Zukunft vom Frieden verspricht. Und der Frieden von dem Jesus wird das letzte Wort haben über jedem Sturm, wo wir drinnen stehen. Und das ist der Mut finden, um dem Jesus zu vertrauen, der Gegenwart, dem Wirken von dem Jesus, von dem Sturm stiller in unserem Leben. Jesus, ich bitte dich, dass du heute Abend zu jeder Person, zu jeder Frau und jedem Mann heute da innen redest. Herr, dass du uns zusprichst, dass wir dir vertrauen können in den Sturm von unserem Leben, dort, wo Sachen ins Wanken geraten sind, dort, wo uns Sachen aus dem Ruder gelaufen sind, dort, wo wir Angst haben, dass die Wellen einbrechen über uns. Jesus, du weißt, wo die Bereiche sind im Leben von jeder Person, die da drin sitzt. Und ich bitte dich, dass du als der Sturmstiller aufstehst in unserem Leben. Und dass wir es wagen, dir zu vertrauen und zu sagen, Jesus, du bist ein Sturmstiller in meinem Leben. Und ich glaube, dass du die Stürme kannst stillen, dass du kannst das Unwetter beruhigen. Ich glaube, dass du mich kannst aus dem Sturm rausholen. Und dass auch dann, wenn sich das Unwetter nicht gerade verzieht, dass wir vertrauen können, dass die Gegenwart von dir einen Unterschied macht in unserem Leben. Dass wir wissen, es ist einer bei mir, der mich liebt und der mir nicht von der Seite weicht. Und es ist einer bei mir, der mir verspricht, dass der Sturm nicht das letzte Wort hat über mein Leben. Ich spreche euch das zu, im Namen vom lebendigen Gott. Amen.
Hast du den Podcast angehört? Wir hoffen, es hat dich angesprochen, inspiriert und ermutigt. Gerne laden wir dich ein, einen von unseren wöchentlichen Gottesdiensten zu besuchen. Jeden Sonntag am Morgen um 10:30 Uhr im CH in Sissach. Aber bis dann, eine schöne Woche.